Es wird nicht ganz so wortreich diesmal, sondern eher ein wenig besinnlich. Nicht ganz so philosophisch, sondern eher persönlich. Nicht ganz so kausalistisch, sondern eher narrativ. Die letzten Kolumnen waren vom Logos beherrscht, so nannten die alten Griechen das schlussfolgernde Wort. Für das erzählende Wort hatten sie einen anderen Begriff, Mythos. Heute gibt es mal Mythos, um genau zu sein, Walkschen Familienmythos. Onkel Wolfgang erzählt buchstäblich vom Krieg. Man macht sich ja so seine Gedanken zwischen den Jahren und die scheinen der Jahreszeit angemessen zuweilen dunkel. Zumindest mögen sie in den einen oder anderen Ohren so klingen, aber eigentlich verstehe ich sie als hell, von Humor durchzogen, von der Erkenntnis, dass alles nicht so wichtig ist. Vor allem nicht man selbst. Das ganze Leben ist ein Spiel, das habe ich schon mal gesagt. Wahrscheinlich mehrfach und ich war auch nicht der Erste. Es gibt unter anderem einen Song der Bösen Onkels mit dem Titel und den deutschen Titel eines Theaterstücks von Schabroll. Und wenn man den Satz zusammen mit Zitat auf Google eingibt, dann wird man jede Illusion, da gerade einen originellen Gedanken gehabt zu haben, schnell verlieren. Irgendwer wird sicher einen alten Römer finden, der die Erkenntnis schon hatte. Und hätten die Neandertaler Schriftkultur besessen, es gäbe, da gehe ich jede Wette ein, eine entsprechende Überlieferung. Das macht den Satz aber nicht falsch. Das Leben ist ein Spiel, nur über das Genre streiten sich die Gelehrten. Ist es ein Rollenspiel, ein Action-Adventure, ein Rätselspiel, eine Dating, God oder, wie unsere neoliberalen Anstandsallergiker glauben, eine Wiesim? Mal dieses, mal jenes? Das weiß keiner so genau. Und es ist nicht einmal immer klar, ob man Spieler ist oder Spielfigur. Nur in einem sind sich eigentlich alle einig, auch wenn kaum jemand es ausspricht. Es ist ein Roguelike. Es endet, ganz sicher, mit dem Tod. If you want a happy ending, that depends of course on where you stop your story, hat Orson Welles mal gesagt. Man muss eine Geschichte nur lang genug erzählen, dann endet sie unweigerlich mit dem Tod ihres Protagonisten. Ich möchte zum Beginn eines neuen Jahres die Geschichte zweier Männer erzählen, die beide bereits längere Zeit tot sind. Eine Geschichte meines Vaters und seines Vaters, meines Großvaters also. Der wurde 1887 geboren und das Roguelike namens Leben hatte ihm ein frühes Game Over in den Schützengräben der Westfront des Ersten Weltkriegs in Aussicht gestellt. Ich habe ja gesagt, ich würde vom Krieg erzählen. Ihr wart gewarnt. 26-jährig zog er gen Westen, 30-jährig kam er wieder. Verdun und wie die Schlachthöfe alle hießen, er hatte sie zumindest körperlich überstanden. Die Briefe aus dem Schützengraben an seine Verlobte, meine spätere Großmutter, sind überliefert. Sauberstes Sütterlin ohne irgendeine orthografische Schwäche. Nur das Verb kriegen schrieb er immer mit G am Anfang, kriegen. Und vom Krieg selbst schrieb er nie. Vielleicht ging so damals klammheimlicher Pazifismus. Ein Schrapnell blieb im Oberschenkel, aber der Bauernjunge Wilhelm Walk war der einzige Überlebende der Stammbesetzung seiner Kompanie und der Zweitbesetzung und der Drittbesetzung. Er gewann diese große, tödliche Lotterie, kam zurück, gründete eine Familie, wir Walks heiraten spät, aber wir heiraten, bekam noch 7 Kinder, von denen 5 das Erwachsenenalter erreichten und erlebte allerdings keines seiner 16 Enkelkinder mehr. Sein dritter Sohn Winfried, 1927 geboren, ist mein Vater. Bevor er allerdings den kleinen Wolfgang im Arm hielt, hatte auch er in diesem Roguelike ein paar Level zu bestehen, die nicht auf Schwierigkeitsgrad easy standen. 1943, er war gerade 16, befand er sich in Kassel als Flakhelfer, als am 22. Oktober die Stadt dem Erdboden gleichgemacht wurde. Seine Batterie wurde getroffen, er sah Schulkameraden sterben und anschließend wurden die Jungs, die zumeist noch keinen Bartwuchs hatten und kurz vorher noch zusehen mussten, wie Freunde in Stücke gerissen werden, in die vernichtete Stadt geschickt, um Menschen aus den Kellern zu holen. Manchmal lebten die noch. Krieg sei der Vater aller Dinge, meinten die Römer. Auch denen soll man nicht alles glauben. Wenige Monate später meldete mein Vater sich freiwillig zur Wehrmacht, um der Zwangsrekrutierung durch die SS zu entgehen. Da er ins Gymnasium ging, wurde er Reserveoffizieranwärter und kam im Winter 44-45 auf Lehrgang ins halbwegs sichere Dänemark. Dort hatte er natürlich weit weniger Feuer zu erdulden als sein Vater 30 Jahre zuvor, aber das, so die Planung der obersten Heeresleitung, sollte nicht ewig dauern. Als der Lehrgang seinem Ende zuging, wurde die gesamte Ausbildungskompanie auf dem Appellplatz zusammengerufen und ihr mitgeteilt, dass sie für den Heldentod bei der Verteidigung der Festung Breslau vorgesehen war. Mein Vater erzählte mir später, ich war 17 und wusste, dass mein Leben zu Ende war. Manchmal geschehen Wunder, und weil ich das hier gerade erzähle, ist auch hier offenbar eines geschehen. Ein geradezu unfassbarer Storytwist machte nämlich den Komplott des Herrn Hitler gegen das Leben meines Vaters zunichte. Der Kompaniechef rief den Namen meines Vaters, er solle zu ihm ins Büro kommen. So etwas verheißt ja normalerweise nichts Gutes. Dort allerdings wurde er gefragt, ob er der Sohn des Wilhelm Walk aus Seusdorf sei, der im Ersten Weltkrieg vor Verdun gekämpft habe. Mein Vater bejahte, worauf der Hauptmann ihm sagte, dein Vater hat mir dort das Leben gerettet. Ich werde den Sohn meines Lebensretters nicht in den Tod schicken. Du bleibst als Ausbilder hier. So rettete mein Großvater schon 1915 seinem erst 12 Jahre später geborenen Sohn das Leben. Der Rest seiner gleichaltrigen Kameraden stieg ins Flugzeug und wurde schon auf dem Weg nach Breslau abgeschossen. Er selbst kam in britische Kriegsgefangenschaft, wurde dort 18, bekam Diphtherie, nahm in wenigen Monaten 25 Kilo ab und wurde kurz vor dem Hungertod in die Heimat entlassen. Da er ein Bauernjunge war, der zu Hause eine gut gefüllte Scheune erwartete, rettete ihm das ein weiteres Mal das Leben. Er kam also entgegen aller Wahrscheinlichkeit wieder nach Hause. Sein ältester Bruder Josef bewirtschaftete den Hof und das Gasthaus und war deshalb nicht im Krieg gewesen. Richard, der zweite Sohn, war in Frankreich in Gefangenschaft geraten. Er kam erst 1950 nach Hause. Der jüngere Bruder Klaus war knapp zu jung für den Kriegseinsatz gewesen. Es gab nicht viele Familien mit 4 Söhnen, die alle überlebt hatten. Aber das Leben bleibt ein Roguelike. Und 1946 erwischte es meinen Großvater. Sein persönlicher Endgegner war eine Blinddarmoperation bzw. eine nachfolgende Blutvergiftung. Was die kombinierte Rüstungsproduktion der Alliierten im Ersten Weltkrieg nicht geschafft hatte, erledigte dann eine schlichte Infektion. Und Penicillin gab es in Deutschland noch nicht. Auf dem Sterbebett sagte er meinem damals 19-jährigen Vater, dem trotz der Kriegserfahrung nicht völlig zu Unrecht der Ruf eines Leichtfußes anhing, denk dran, Junge, das Leben ist kein Spiel. Mein Vater war damals gerade dabei, das Abitur zu machen und wollte studieren, was für einen Bauernjungen 1946 durchaus eher unüblich war. Die Walks und Witzels, die Familie meiner Großmutter väterlicherseits, hatten zwar schon immer mal Sprösslinge hervorgebracht, deren Intelligenz der Mutterkirchen nicht verborgen blieb, worauf die sich um ihre Ausbildung kümmerte und sie zu Theologen bzw. Spezialisten in anverwandten Forschungsgebieten machten. Mein Großonkel Maurus, eigentlich Adalbert Witzel zum Beispiel, ein Bruder meiner Großmutter, war Franziskaner und ein international angesehener Spezialist für Keilschriften und assyrische Dichtung. Man folge dem Amazon-Link unter diesem Text, die polnische Wikipedia hat sogar einen Eintrag über ihn, wer sich also schon mal gefragt hat, warum der Walk ein bisschen seltsam ist. Die Genetik ist ein mächtiges Instrument. Zurück zu meinem Vater. Die letzten Worte meines Großvaters an ihn hatten ihren Grund auch darin, dass mein Vater im Alter von 13 Jahren von der Stiftsschule in Fulda geflogen war, was seine in Aussicht genommene geistlich-wissenschaftliche Karriere in den Fußstapfen seines Onkels schlagartig beendete. Der Grund für den Rauswurf war ein Kinobesuch gewesen. Nicht etwa die Natur des Films, über die wachte 1940 ohnehin ein gewisser Josef Goebbels, sondern der Umstand, dass er ins Kino gegangen war, der reichte aus. Jetzt war es so, dass der Hof an den Ältesten vererbt wurde und nachgeborene Söhne hatten 4 Möglichkeiten. Falls der Älteste starb, rückten sie nach. Sie heirateten selbst in einen Hof ein, wurden Knecht oder sie wurden, falls sie nur eher mäßig dumm waren, Geistliche. Mein Vater war für den Beruf des Landwirts eher ungeeignet und die theologische Karriere war ja früh gescheitert. Er durchbrach also zwangsläufig und als erster in der Familie diese Tradition, studierte mit der Unterstützung seiner Brüder Ökonomie und heiratete in rheinländisches Bürgertum ein. Er hatte das Leben, das ja laut meinem Großvater kein Spiel ist, ziemlich gut und mit viel Glück gespielt. Und den Gewinn strichen seine 4 Kinder ein. Nicht in Form von Geld, für das sich mein Vater nie interessierte, sondern in Form unserer Existenz, die, wenn man es genau bedenkt, reichlich unwahrscheinlich ist. 2 in aufeinanderfolgenden Generationen blieb ein Walk als einziger Überlebender einer unfassbaren Katastrophe zurück. Und 1 ging einer zum richtigen Zeitpunkt ins Kino. Ein Kinobesuch, dem 4 Kinder, 10 Enkel und inzwischen auch eine Urenkelin ihr Leben verdanken. Wer dahinter Vorsehung oder Schicksal vermutet, der weiß nichts von der Mathematik des Zufalls. Es war ein großes Glücksspiel. Und genau wie es regelmäßig Lottogewinner gibt, gibt es in einem Krieg Überlebende noch an den unwahrscheinlichsten Orten. Aber das Roguelike, das gewinnt man dennoch nicht. Nicht als Einzelner zumindest, höchstens als genetisches Erbe. Vielleicht liegt es daran, dass ich mir noch nie etwas fürs neue Jahr vorgenommen habe. Mein Vater erzählte mir diese ganzen Geschichten, bevor ich in die Pubertät kam. Für ihn hatte Gott die schützende Hand über die Familie gehalten. Aber das habe ich nie geglaubt, glauben wollen. Denn warum hatte der dann nicht auch seine schützende Hand über all die anderen gehalten, die rechts und links von meinem Großvater in den Maschinengewehrsalven niedergemäht wurden? Warum nicht über die Dutzenden von anderen 17-Jährigen, deren Leben vollkommen ohne Sinn endete, erwartbar abgeschossen, in einem Luftraum, den der größte Feldherr aller Zeiten schon lange nicht mehr beherrschte? Das Leben ist kein Spiel, gab mein Großvater, einer der größten Lotteriegewinner seiner Generation, seinem Sohn, der diese Lotterie auch schon gewonnen hatte, mit auf den Weg. Die Ironie ist kaum ignorierbar. Wir alle sind Gewinner des genetischen Lottos, sonst würden wir nicht existieren. Wir alle gehen Millionen und Milliarden von Generationen zurück. Und jeder unserer Vorfahren, ob Mensch, Vormensch, primitiver Säuger oder Protozoon, hat es in diesem Roguelike zumindest bis zum Level Reproduktion geschafft. Jedes einzelne Mal haben unsere Vorfahren das Bonusleben freigespielt. Und mindestens zwei von ihnen haben sogar jene Katastrophe überlebt, der die Dinosaurier zum Opfer fielen. Das Leben ist ein Spiel, halte ich meinem Großvater also entgegen, denn wie kann ich etwas vollkommen ernst nehmen, dessen Entstehen von so vielen unfassbaren Zufällen abhängt, auch wenn es manchmal verdammt ernst scheint und wenig Spaß macht. Und das ist der Blick nach vorne. Das Leben ist ein Roguelike und kann jeden Moment zu Ende sein. Der Meteor, der in wenigen Stunden in mein Haus einschlägt, kann gerade jetzt von der Gravitation des Mondes die entscheidende Ablenkung bekommen haben. Das ist unwahrscheinlich, aber vielleicht nicht mal so unwahrscheinlich wie meine ganze Existenz. Wahrscheinlicher ist, dass ich weiterleben und mich daran erinnern werde, wie gut 2017 zu mir war. In vielerlei Hinsicht. Mir ist schon häufiger der Vorwurf gemacht worden, ich würde den Dingen und dem Leben an sich nicht mit dem notwendigen Ernst begegnen. Gerade hier in Karlsruhe pflegt man gerne den Ernst des Lebens. Da bin ich aber offenbar ganz Sohn meines Vaters, der diesem Ernst gerne mit einem auslachenden Gesicht begegnete. Es ist nur ein Spiel. Hier, genau hier, ist der Satz dann endlich mal berechtigt. It's just a game. Dabei nehme ich dieses Spiel sehr ernst. Es macht mir viel Spaß. Zu viel Spaß, um es durch Leichtfertigkeit vorzeitig zu verlieren. Ich glaube nur nicht, dass man dem Spiel selbst einen Gefallen tut, wenn man es selbst zur ernsten Sache erklärt. Denn Spieler sind wir nur für uns selbst und für die paar Menschen, die uns nahestehen. Für das Spiel selbst und den größten Teil seiner Spieler sind wir nur einfach weitere Spielfiguren. Vorübergehende Entitäten im großen Physikgame namens Natur, in dem ständig probiert wird, welche absurden Kombinationen aus Elementen und Einflussfaktoren das Spiel noch vielfältiger, bunter, interessanter und gefährlicher machen können. Es geht ja nicht um uns als Lebewesen oder gar als Menschen, als Gattung. Es geht nur um das Leben an sich. Und das wusste schon der große Philosoph Dragoslav Stepanovich, das geht weiter.